Unser heutiges Predigtthema heißt erfüllte Prophezeiung, Doppelpunkt, wo der Christus geboren wird. Erfüllte Prophezeiung, wo der Christus geboren wird. Ich freue mich über die drei brennenden Kerzen hier an diesem wunderschönen Gesteck, das uns die Ladies Night gebastelt und präsentiert. Dankeschön. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein sehr spannendes Thema. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, wurde ich ganz neu begeistert von dem, was wir in einem Buch finden, das uns darauf hinweist, dass es diese erfüllte Prophezeiung gibt, nämlich wo der Christus geboren wird. Ich möchte euch mitnehmen auf die Spuren eines Buches, das es schon Jahrhunderte gibt. Da muss ich ein bisschen besser stehen können. So. Und das in dem Laufe der Zeit von vielen Menschen unheimlich geliebt, von anderen unheimlich gehasst und abgelehnt wurde. Ein Buch, das es bis heute gibt, obwohl es schon so alt ist, und dass seine Bedeutung und seine Aktualität wohl nie verloren hat und nie verlieren wird. Ich denke, dass ihr dieses Buch und das Buch, das ich meine, schon erraten habt, oder? Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Halt, es ist zu weit. Wer hat mir das schon eingeschaltet? Dankeschön. Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Jemand hat einmal gesagt, nämlich ein Buchhändler, der es wissen müsste oder muss, die Bibel ist ein Bestseller, ja vielmehr, sie ist ein Longseller. Ein Longseller, das heißt, obwohl sie schon Jahrhunderte oder weil sie schon Jahrhunderte existiert und weil es sie gibt, wird sie immer noch weltweit gelesen, verkauft, übersetzt und verbreitet. Wenn wir die Geschichte, die das Christentum genommen hat, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, beachten, dann wissen wir, dass diese Entwicklung ohne dieses Buch, die Bibel, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Schaltet mal kurz um in euren Denkstuben da oben und denkt euch einmal wirklich, wenn es die Bibel nicht gegeben hätte und geben würde, dann hätten wir vieles nicht. Dann hätten wir vieles nicht. Und darauf möchte ich heute Morgen unter diesem Thema ein bisschen eingehen. Die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, wird weltweit in Hunderten von Sprachen und Millionen von Exemplaren verkauft und verschenkt, aber leider oft wenig gelesen und leider oft wenig gelebt. Die Bibel ist ein lebendiges, ein kräftiges, ein menschenveränderndes, ein wirksames Wort. Ein Theologe hat einmal gesagt, die Bibel ist nicht nur ein Lesebuch, sondern ein Lebensbuch. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, mir natürlich auch, dass wir dieses Buch in die Mitte unseres Lebens und Glaubens stellen. Es gibt ja heute viele Dinge zu Bibelgesellschaften, die Wycliffe Bibelübersetzer, das Bibel-TV und wie sie alle heißen, die sich darum bemühen, dieses Wort weltweit zu verbreiten und bekannt zu machen. Was der Inhalt und die Aussagen der Bibel betrifft, so kann man sie unter verschiedenen Aspekten und Schwerpunkten beleuchten. Ich möchte euch heute einen Schnelldurchlauf vorstellen, indem wir entdecken, wie vielfältig und wie unterschiedlich, aber doch wie genau und exakt und wertvoll die Bibel ist. Die Bibel ist erstens ein theologisches Buch. Was heißt das? Theos ist der Name für Gott oder die griechische Ausdrucksform für Gott. Die Bibel ist im wahrsten Sinne die Urkunde von Gott. Die Urkunde von Gott, ohne H. Urkunde heißt der Anfang. Ja, der Ursprung, wie es Christian Benzel vor 2 Wochen in seiner Predigt auch dargelegt hat. Das erste oder fast das erste Wort der Bibel heißt Bereshit, der Ursprung, der Anfang, der Ausgang. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Ursprung des Wortes Gottes, alles, was wir über Gott über sein Wesen und sein Wollen und sein Wirken wissen wir aus der Bibel. Wenn es dieses Buch nicht gäbe, dann wüssten wir davon gar nichts. Natürlich, ich weiß, sagt der Apostel Paulus, dass man auch durch die Schöpfung, die dieser Gott ja geschaffen hat, so lesen wir es zumindest in diesem Buch, ja, dass man eine Kraft, eine Macht, irgendein höheres Wesen dahinter erkennen kann, aber Willy Buchwald hat immer gesagt, die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen, aber mehr wissen wir nicht. Nein, Gottes Wort, Gottes Wille, Gottes Weg, Gottes Wirken erkennen wir dadurch, dass wir die Bibel lesen. Gottes Wort, die Bibel, ist sein inspiriertes, ewiges, gültiges, wahres und vollkommenes und heiliges Buch von Deckel zu Deckel. Das ist die Bibel. Und ich freue mich darüber, dass wir diese Erkenntnis haben. Die Bibel ist das Buch der Autorität für Leben und Glauben. Aus ihr erkennen wir, wie unser Glaube sich gestalten kann, wie unser Leben verlaufen kann, was wichtig und wertvoll ist. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Die Bibel, sie zeigt uns, wer Gott ist. Sie zeigt uns, wer wir Menschen sind, wie Gott uns sieht. Sie berichtet uns von der Sünde des Menschen. Sie berichtet uns aber auch vom Heil, von der Vergebung, vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Sie berichtet uns von Himmel und Hölle, von Ewigkeit und Ewigkeit. Sie sagt uns im letzten Teil der Bibel, fast im letzten Vers, dazu brauchen wir nichts hinzutun und davon brauchen wir nichts wegnehmen. Sie ist Gottes inspiriertes und gutes Wort an uns Menschen. Ein zweites, die Bibel ist auch ein geschichtliches Buch, ein historisches Buch. Jetzt frage ich euch mal, wie beginnt in der Regel eine Märchenerzählung? Bitte? Es war einmal. Diesen Satz lesen wir nirgends in der Bibel, sondern jede Erzählung, jeder Bericht, jede Dokumentation beginnt mit den Worten und es geschah oder und es ereignete sich. Jede Märchenerzählung ist ja etwas Erfundenes und Erdachtes von den Brüdern Grimm oder wie sie alle heißen, diese Märchenerzähler. Den gestiefelten Kater hat noch nie jemand ausgegraben und in irgendeiner Gruft entdeckt. Auch das Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel hat man noch in keinem Wald der Welt gefunden. Es wird uns auch nirgends berichtet, wo es wirklich war und die böse Stiefmutter schon gar nicht. Das sind die Märchen. Die sind erdacht. Die hat man sich überlegt mit einem ganz bestimmten Ziel und mit einer ganz bestimmten Ausrichtung. Lukas sagt uns aber in seinem Evangelium, dass er das, was hier berichtet wird, genau recherchiert wurde. Ja, wenn wir sagen, die Bibel ist ein historisches Buch, dann lesen wir darin nicht nur irgendwelche Fabelnamen, sondern wir lesen Namen geschichtlicher Persönlichkeiten und Ereignisse. Das Geburtsereignis Jesu zum Beispiel beginnt so. Oder in der Berufung Jeremias im Alten Testament heißt es, genau zu der Zeit, als der König regierte und in diesem Land passierte die Berufung Jeremias, er war ein Sohn von dem und dem und er wurde von Gott als Prophet berufen. Und Petrus im Neuen Testament sagt, denkt euch, wir sind nicht klugen Fabeln oder erdichteten Märchen gefolgt, als wir euch kundgetan haben, das Wort der Wahrheit, sondern wir haben seinen Erscheinen und seine Worte selbst gehört. Und Johannes sagt weiter, und wir haben ihn und es betastet. Wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen und wir haben es niedergeschrieben und weitergegeben und übermittelt. Und letztlich ist die ganze Geschichte des Volkes Israel, das wir in der Bibel finden, eine Tatsache. Die Leute gibt's. Die sind nicht irgendein König auf einem Schloss in der Luft, sondern die existieren bis heute in einem realen Land auf unserer Erdkugel. Und die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, die kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Drittens, die Bibel ist auch ein geografisches Buch. Die Bibel ist der Atlas der Archäologen. Die Bibel ist der Atlas der Archäologen. Sie ist der Reiseführer der Pilger und Israelbesucher. Nicht nur der Israelbesucher, sondern auch der Jordanienbesucher, der Syrienbesucher, der Ägypterbesucher, der Türkeibesucher. Dort findet man zum Beispiel die Stätten der sieben Sendschreiben aus der Offenbarung. Die kann man nachprüfen, die kann man lesen. In der Bibel gibt es genaue Angaben von Entfernungen. Der Ölberg ist immer noch östlich von Jerusalem. Und er ist genau einen Kilometer von der Altstadt entfernt und getrennt durchs Kidrontal. Wer ist dort schon mal durchgegangen? Doch eine ganze Reihe, die anderen müssen das erst nachholen. Aber es ist real, es ist geografisch nachprüfbar. Und die Archäologen, die gehen fast Schritt für Schritt durch Israel und durch diese Stätten der Kirche und sie finden das, was die Bibel uns berichtet. Nicht wie das Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel, das noch nie einer gefunden hat. Genau wird in der Bibel von diesen Dingen berichtet. Die Bibel ist, und jetzt komme ich auf eine sehr kritische These, die Bibel ist auch ein wissenschaftliches Buch. Glaubt ihr das? Schöpfungslehre kontra Urknall und Zufallslehre. Das sind ja die alten, scheinbaren Gegensätze. Zufall, hat einmal jemand gesagt, dieses Gedankengebäude hat auch einen Vornamen. Der Zufall, der heißt Rainer mit Vornamen. Rainer Zufall. Den gibt es nicht in der Bibel. Sondern Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Bibel berichtet uns vom Kosmos, vom Himmel, von der uns umgebenden Erde und Luft, von den Meeren. Wer hat heute Psalm 33 schon als Einstieg in die stille Zeit gelesen? Der war vorgeschlagen. Ein toller Psalm, der uns genau diese Dinge berichtet. Er berichtet von den Menschen, von den Tieren, von den Pflanzen, von den inneren Organen. Er berichtet uns von der Vollendung und Erneuerung und sagt uns, dass die Welt auf ein Ziel zugeht, dass sich das nicht ewig so weiterdreht. Er berichtet uns von Geist, Seele und Leib, von unserer Psyche. Und er berichtet uns, dass Vögel fliegen können und Fische schwimmen und Eidechsen kriechen und Menschen nach ihrer Art aufrecht gehen. Das alles berichtet die Bibel. Noch viel mehr gäbe es dazu zu sagen, ein wissenschaftliches Buch. Und wenn ihr heute einen Blumensamen zum Beispiel von Stiefmütterchen in die Erde legt, dann braucht ihr nicht erwarten, dass daraus ein Rosengarten wird. Warum? Denn jedes Pflanzengebilde, steht in der Bibel, hat Gott nach seiner Art geschaffen und hat die Energie hineingelegt, dass es sich vermehrt und wächst. Und wenn man heute auf Masada ist in Israel und dort Körner und auch Kerne von Datteln findet, die der Herodes vor fast 2000 Jahren dort vergraben hat, um sich einen Vorrat zu schaffen in gefährlichen Zeiten, und man diese Kerne ausgräbt und irgendwo ins Erdreich pflanzt, siehe da, da entsteht ein Dattelpalmenbaum. Das ist die Energie, die der Schöpfer hineingelegt hat. Da könnte man noch viel sagen. Die Bibel ist auch ein literarisches Buch. Gestern habe ich im Fernsehen ein tolles Orchester gesehen, zumindest ausschnittweise in Wien, wenn ich mich nicht irre, im Konzerthaus. Und was glaubt ihr, was man da aufgeführt hat? Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. In einem ganz normalen Konzertsaal. Ja, diese Menschen wie Johann Sebastian Bach und viele andere, die hat nicht irgendetwas ein Grimms-Märchen inszeniert oder motiviert, sondern die Berichte der Bibel. Literarische Dinge, Oratorien in der Malerei, in der Kunst. Da gibt es Ausdruck von diesen Inhalten aus der Bibel. Schaut euch ab und zu mal einen Spielfilm an, im Fernsehen, ganz normal, keinen christlichen. Und dann wird einer beerdigt. Was liest man da? Meistens nicht Worte von Goethe oder von Schiller, waren auch berühmte Leute, sondern den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte. Die Lebensweisheiten, die heute in vielen Sprichwörtern vorhanden sind, die kommen teilweise aus dem Alten Testament. Der Kohelet, den haben wir ja durchgepredigt vor einiger Zeit, ein Philosoph par excellence. Die Bergpredigt Jesu, kurz, knapp, prägnant, aber so aussagekräftig. Das Hohelied als Liebeshymne im Alten Testament, das Vaterunser. In kurzen Sätzen die Anrufung Gottes dargestellt, die 10 Gebote, ihr Lieben, so viel in diesen Worten ausgesagt, gibt es nicht auf Tausenden von Gesetzbuchempfehlungen in unserer heutigen Zeit. Ich habe gestern zu Hede gesagt, zu meiner Frau, meinst du, weiß überhaupt noch jemand in unserem Land, was in unseren Gesetzbüchern steht? Blätter, 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 Erneuerung, Renovierung, Restaurierung, immer wieder was Neues. Und es ist unwahrscheinlich, die Bibel ist noch nie restauriert worden. Und zwar ist sie übersetzt worden, erklärt und so weiter, das weiß ich. Aber der Inhalt, du sollst nicht töten, der zum Beispiel, der steht immer noch da, kurz und prägnant. Und jetzt komme ich auf den Höhepunkt, wie ich meine, die Bibel ist auch ein prophetisches Buch. Sie ist im Vergleich zu allen anderen Aussagen und Prophezeiungen echt und wahr. Vieles, was in der Bibel vorhergesagt wurde, hat sich schon erfüllt. Timo hat von der Ankunft Jesu gesprochen, darauf komme ich gleich noch zurück. Vieles erfüllt sich täglich. Wer hätte gedacht, in den letzten 1900 Jahren, dass es Israel als Staat noch einmal geben würde. Aber Gott hat es so verheißen, vor Hunderten von Jahren. Und siehe da, am 14. Mai 1948 wurde dieser Staat gegen alles Gutdünken ausgerufen. Und es erfüllt sich, was in diesem Buch geschrieben steht, heute wörtlich und konkret. Vieles wird sich noch erfüllen. Timo hat von dem wiederkommenden Christus gesprochen. Ja, ich weiß, schon zu Petrus Zeiten, also 30 oder 40 Jahre nach dieser Aussage, so schreibt Petrus, sagen etliche, ja, wo bleibt er denn? Er hat doch gesagt, er wird wiederkommen. Und schau, die Väter, die Alten, so wie der Georg, die sterben weg. Und da ändert sich nichts. Wo ist er denn geblieben? Wann kommt er denn? Alles nur vage Behauptungen. Nein, sagt Petrus, so ist es nicht. Er wird seine Verheißung erfüllen. Aber er hat Geduld mit uns, damit alle Menschen sein Wort hören und zu ihm kommen können. Die Echtheit und die Wahrheit eines Propheten bestätigt sich nämlich dadurch, dass die Vorhersagen, die er getätigt hat, in Erfüllung gehen und eintreffen. Ich wundere mich immer über unsere Wettervorhersage im Rundfunk. Heute früh haben sie wieder gesagt, wie wird es Weihnachten werden? Und dann sagte die Sprecherin oder die Moderatorin, naja, es ist zwar noch eine Woche hin, aber man denkt, dass es so wird, aber keiner weiß es genau. Eine Woche. Bei all der Technik, die man im Weltall stationiert hat, bei den Hunderten von Satelliten, die das Wetter beobachten, wissen wir noch nicht, wie es übermorgen wirklich wird. Der 100-jährige Kalender, der macht viele Voraussagen, das wisst ihr ja. Auch der Nostradamus hat viele gemacht. Und unter anderem habe ich eins gefunden, eine Wettervorhersage im 100-jährigen Kalender. Da heißt es, kräht der Hahn auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Also diese Voraussage geht sicher in Erfüllung, oder? Und ich kann euch noch eine andere machen, die geht auch sicher in Erfüllung. Nachts ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Also eine Vorhersage, die wird sich erfüllen. Aber unser heutiger Predigtext, der hat etwas ganz anderes gesagt in Micha 5, Vers 1. Und ich will euch das mal zeigen, was dort steht. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den tausenden Judas, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit ist, und er wird der Friede sein. Unser heutiger Predigttext ist eine prophetische Ankündigung, die circa 700 Jahre vor Eintreffen des tatsächlichen geschichtlichen Ereignisses ausgesprochen, dokumentiert und überliefert wurde. Damals war Bethlehem ein kleines Nest. Es heißt Bethlehem eigentlich auf Hebräisch und bedeutet so viel wie Haus des Brotes. Jemand hat gesagt, man könnte auch Brothausen dazu sagen, aber wie immer. Bethlehem wird in der Bibel zum ersten Mal erwähnt im Zusammenhang mit Jakob, als er zurückkam von seiner Wanderschaft und Bethlehem erreichte, starb seine Frau Rahel bei der Geburt des Jüngsten, der hieß Benjamin und wurde in Bethlehem begraben. Und um dieses Grab entbrennt heute immer wieder ein großer Streit. Das ist Bethlehem, wie es heute aussieht, zumindest in etwa. Und bei Nacht schaut es dann so aus. Das monumentalste und wichtigste Gebäude in Bethlehem ist die sogenannte Geburtskirche. Warum ist sie so wichtig? Weil dort der Überlieferung nach Jesus Christus geboren worden ist. Er ist geboren worden, aber ob er genau an dem Punkt geboren ist, das weiß man nicht. Aber die Helena hat diese Kirche erbauen lassen, die Mutter von Konstantin, und man hat den Eingang immer wieder verändert. Und für mich ist das ein systematisches Bild. Zum Schluss hat man eine ganz kleine Tür gebaut, damit jeder, der zu Jesus kommen will und zu seinem Geburtsort vordringen will, sich vor ihm bückt. Früher ist man durchgeritten durch diese Kirche, die alten Kreuzfahrer und ähnliche Typen, und das hat man verhindert. Das Wichtigste in dieser Kirche ist natürlich, das kennt ihr wahrscheinlich alle, der Geburtsstern oder die Geburtsgrotte. Dort wird jedes Jahr vom ORF, zumindest in den letzten 30 Jahren, das sogenannte Friedenslicht entzündet. Das ist die orthodoxe Kirche. Und das sind die Hirtenfelder. Die Hirtenfelder in Bethlehem und rundherum, wo die Geburt Jesu angekündigt wurde durch die Engel. Auf diesen Hirtenfeldern steht diese kleine Kapelle und dort ist dieses Bild an der Wand zu sehen. wo der Engel erscheint und den Hirten die frohe Botschaft bringt. Das ist Bethlehem. Dieser Ort bestätigt bis heute, ganz gleich wie man ihn bewertet, dass es sich um keine Märchenerzählung bei der Ankündigung der Geburt handelt, sondern um eine geschichtliche Tatsache. Wir schreiben jedes Mal ein Datum, und das heißt heute 2018 nach Christi Geburt. Und damit bestätigen wir indirekt, ob bewusst oder unbewusst, was in der Bibel steht. Die Erfüllung dieser prophetischen Ankündigung ist natürlich eingebettet in die Welt- und Heilsgeschichte Gottes. Gott hat ja sein Volk und auch seine Gemeinde nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim angesiedelt, sondern Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und hier befinden wir uns auch. Wels ist ja auch in der Welt, oder? Also wir gehören zu diesem geschichtlichen Ereignis. Wie ging diese Prophetie nun in Erfüllung? Ich habe hier geschrieben, Gott setzte Himmel und Erde in Bewegung und die Vorhersage ging exakt in Erfüllung. Ich habe es mal galaktisch ausgedrückt, eine punktgenaue Landung vom Himmel auf die Erde. Da war erstens nach Lukas 2 der Kaiser Augustus. Der Kaiser Augustus. Was war das für ein Typ? Er lebte in Rom. Er war kein gläubiger Mensch in dem Sinn, sondern er war ein Gottkönig. Und der erließ plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ein Gesetz. Ein Gesetz. Dieser heidnische Kaiser, den gebrauchte Gott, um etwas in Bewegung zu bringen, was schließlich zur Erfüllung der Verheißung aus Micha 5, Vers 1 führen sollte. Was hat er denn beschlossen? Er beschloss und verordnete die erste Volkszählung, die man je durchgeführt hat. Er hat diese Volkszählung nicht nur verordnet, sondern wie das ja mit den Gesetzen üblich ist, er hat genau definiert, wie diese Volkszählung ablaufen soll und was damit gemeint ist. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 2, diese Schätzung oder Volkszählung war die allererste und geschah, als der Quirinius, der Statthalter in Syrien war. Aha, Syrien, das gibt es ja auch noch, oder? Also die geografische Angabe der Bibel und die genaue Erklärung, wer damals das Sagen hatte, nämlich der Quirinius, der war in Syrien zuständig. Und Kaiser Augustus hat befohlen und angeordnet, dass jeder sich dort in die Steuerlisten einzutragen hat, wo er eigentlich herstammt. Und dann lesen wir interessanterweise, jeder ging, dass er sich eintragen ließe, ein jeder in seine Stadt, also in seinen Geburtsort. Und dann lesen wir weiter, jetzt ging's auf für Josef und Maria von Nazareth nach Bethlehem. Interessant. Denn Josef stammte aus der Stadt Davids, so nimmt man auch an, dass David in Bethlehem geboren wurde und dort ursprünglich lebte. Wir müssen uns vorstellen, dass Josef nicht so aufs Reisebüro ging und sich einen Flug buchte von Nazareth nach Bethlehem oder eine IC-Karte mit Schlafwagenabteil organisierte, sondern er zog zu Fuß dorthin. Zu Fuß zog er dorthin nach Bethlehem. Interessant ist, dass man heute ausrechnet, dass die Entfernung von Nazareth nach Bethlehem ungefähr 160 Kilometer ist. Und wenn man über Berg und Tal vom galiläischen Hochland hinunter ins judäische Bergland geht, dann rechnet man ungefähr 6 bis 7 Tage Fußmarsch, selbst wenn ein Esel dabei war, auf den sich vielleicht Maria manchmal gesetzt hat. Denn, auch das berichtet die Bibel, sie war hochschwanger. Sie war kurz vor der Geburt. Eine solche Reise anzutreten von Nazareth nach Bethlehem war also ein gewaltiges Risiko für beide. Es war kein Arzt unterwegs, in keiner Karawanserei gab es solch einen. Und wenn man erst draußen auf freiem Himmel oder freiem Feld übernachtete, schon gar nicht. Also, er ging dorthin. Dann gibt's den exakten Geburtstermin. Jeder oder jede Mutter, die heute Morgen hier ist und einmal ihr erstes Kind geboren hat, weiß um die Spannung und Unsicherheit des Geburtstermins. Obwohl es mit Ultraschall und was weiß ich allen Geräten manchmal genau festzustellen zu sein scheint, ist der Geburtstermin immer eine große Unsicherheit. Und dann lesen wir, und als sie dort waren, wo? In Bethlehem, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Ich habe mir gedacht, etwas Konkreteres gibt's wohl nicht. Der exakte Geburtstermin passierte nicht in Jerusalem oder in der Zwischenstation in Betschala, wie es heute heißt, sondern er passierte in Bethlehem. Und interessant, aber das bitte nur nebenbei, es gibt eine Kirche in Bethlehem, die heißt die Milchgrotte. Dort hat man lokalisiert, dass Maria Josef gestillt haben soll. Jesus, danke, danke, Jesus gestillt haben soll und sie dort einen Milchtropfen zur Erde fallen ließ. Aber vergesst das, das steht nicht in der Bibel und das hat der Prophet Micha auch nicht vorhergesagt, aber es kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Also Gott setzte Himmel und Erde in Bewegung. Wieso Himmel? Ja, genau zu der Zeit, als die Hirten bei Nacht auf dem Feld lagerten, da trat der himmlische Engelschor auf. Die hatten sicher wie unser Musikteam lange vorher geprobt, was sie singen würden und wie sie auftreten würden und welchen Dirigenten sie haben, aber sie haben herausgerufen und gesungen, Christ, der Retter, ist da. Das waren die himmlischen Chöre. Ja, dann kamen die menschlichen Zeugen, die Zeugen der Erfüllung. Die Hirten haben das gehört auf dem Feld und Lukas berichtet weiter, als die Engel von ihnen geschieden waren, wieder zurückgegangen waren in ihre himmlischen Sphären, da haben sie gesagt, hey, da können wir nicht sitzen bleiben, das müssen wir uns anschauen. Auf, wir wollen sehen, ob das auch stimmt, was diese Engel da von sich gegeben haben. Und sie gehen, sie sehen, sie fanden, sie verbreiten. Es ist interessant, dass diese Menschen, die eigentlich nicht so sehr geschätzt wurden in Israel als Hirten, die Zeugen dessen war, dass sich die Prophetie von Micha erfüllt hat. Dann gibt's noch einen. Ich habe ihn mal so genannt, der galaktische Wegweiser. Da steht dann im Matthäusevangelium, als sie nach Jerusalem kamen, einige Leute, da sagten sie zu Herodes, hey König, wir haben einen Stern gesehen, einen galaktischen Wegweiser, wir sind hierher gekommen, wir wollen ihn an, das ist der Hinweis auf einen neugeborenen König der Juden und der Herodes, der Grausame und der Große, wie er genannt wird, der wurde immer blasser und sein Leib begann zu zittern und das lesen wir in der Bibel. Und er fürchtete sich sehr und mit ihm ganz Jerusalem, denn die hatten noch nie was davon gehört. also der galaktische Wegweiser. Ich weiß, dass auch über diesen Stern viel gerätselt und viel geschrieben und viel nachgedacht wurde. Das war ein Komet und deshalb hat man ihn mit einem Riesenschweif gezeichnet. Die anderen sagen, das war eine Konjunktion von Jupiter und Mars und was weiß ich, von allen Gestirnen und Kometen und anderen Dingen. Aber auch das passt letztlich nicht zusammen, laut den Astronomen. Und ich sage mir immer, wenn Gott die Welt geschaffen hat, so wie es die Bibel sagt, kann er dann nicht auch einen Stern erscheinen lassen, der Menschen zur Krippe oder zu Jesus führt? Sie haben das gesehen. Sie sind aufgebrochen. Sie sind nach Jerusalem gekommen und haben dort nichts vorgefunden. Und dann hat Herodes noch andere berufen. Aber vorher, das waren die außerjüdischen Zeugen, die nichtjüdischen Zeugen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, sie kamen aus dem Morgenland, aus dem fernen Osten, würde man heute sagen, um das grob mal zu umschreiben. Und dieser galaktische Reiseleiter, dieser Guide, der hat sie bis nach Bethlehem geführt. Auch über die Weisen gibt es natürlich viel Märchen und andere Dinge. Wir wissen heute zum Beispiel, meint man, wie sie heißen? Kaspar, Melchior und Balthasar, so sagt man. Und das waren drei Könige. Und sie haben ihre Geschenke gebracht, steht auch in der Bibel, aber wie sie hießen und ob es Könige waren, weiß man nicht. Aber bei vielen Haustüren, da steht noch dieses Zeichen, C plus M plus B. Viele meinen, das heiße Kaspar, Melchior und Balthasar, aber das stimmt gar nicht. Das heißt Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Und in dem Sinn kann man es vielleicht ganz ruhig stehen lassen. Sie treffen auf den politischen Machthaber, auf den Herodes, von dem habe ich schon gesprochen. Der ist ganz außer sich und er beruft eine Elite von hohen Priestern und Schriftgelehrten, nämlich die geistliche Elite, ein und sagt, hey, wo soll sowas geschehen? Wie ist das passiert? Ich habe nichts gehört. Die Kronenzeitung hat nichts geschrieben darüber. Ich habe auch keine SMS bekommen. Nichts. Ich weiß nichts. Und was tun die? Die nehmen den Tanach, das Alte Testament her, rollen die Buchrolle auf und sagen, hier, König Herodes, schau mal. Micha 5, Vers 1, da steht's geschrieben. Und hier schließt sich der Kreis, ihr Lieben. Hier schließt sich der Kreis von Micha 5, Vers 1. Die biblische Prophetie geht in Erfüllung. Für mich war das so spannend und so herausfordernd und so mutmachend, dass das, was Gottes Wort in der Bibel sagt, in Erfüllung geht. Dass das auch ein glaubwürdiger Zeuge ist, dieses Buch und seine Aussagen. 11 Fakten, die die Erfüllung der Prophetie bezeugen und bestätigen. Besonders durch Jesu Geburt gerät der kleine Ort Bethlehem natürlich in die Schlagzeilen und ist bis heute 2000 Jahre nach der Erfüllung beziehungsweise 2700 Jahre nach der Prophezeiung Ziel vieler Pilger, vieler Besucher. Viele gehen dorthin und entzünden das Friedenslicht, wie auch unsere Leute aus Österreich. Viele nehmen sich auch heraus, einmal von dem zu singen und zu sagen. Und mir hat es irgendwie fasziniert, dass sogar Wolfgang Ambros, der alte Pop-Titan, hätte ich bald gesagt, aus Österreich in seinem Weihnachtslied singt, ich will das echt, dass echte Kerzen brennen, dass echte Lieder gesungen werden, wir Liebe geben, so viel wir kennen, und über Bethlehem an Stern. Also wo immer wir hinschauen, wird diese Prophezeiung und ihre Erfüllung erwähnt. Und deshalb, und damit schließe ich, kann man sagen, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und am Ende der Bergpredigt sagt er, mein Wort ist wie ein Felsen. Auf den kann man bauen. Der trägt hindurch durch die Stürme des Lebens und er drückt es so aus und sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der ist ein kluger Mensch, denn er baut sein Leben auf den Felsen. Und wenn ein Wolkenbruch kommt und wenn die Stürme am Haus rütteln, so wie in manchen Gegenden der Erde bis heute, und alles wackelt und wankt, da wird er gehalten und sein Leben ist getragen von dem Felsen. Und wenn jemand mein Wort hört und tut es nicht, sagt Jesus, der ist ein Narr, ein törichter Mensch, denn er baut sein Leben auf Sand. Und der ist leicht unterspült, der ist nicht tragfähig, der kann durch Stürme und Wolkenbrüche und steigende Fluten nichts ausrichten. Wir haben das bei den Tsunami-Ereignissen gesehen, da fliegt alles weg, wie wenn nichts da wäre. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen festen Grund unter unserem Leben haben. Dass wir diesem Wort Gottes wirklich und diesem Herrn dieses Wortes, nämlich Jesus Christus, unser Leben anvertrauen. Denn Jesus Christus ist das menschgewordene, ewige Wort Gottes. So berichtet es Johannes in seinem Evangelium, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ein Mann, der dies getan hat, und damit schließe ich, war einer, den wir vielleicht kennen unter dem Namen der Kämmerer aus dem Morgenland, der zu Jesus gekommen war, in den Tempel gesucht hat, der Jesus suchte und der ihn dort letztlich nicht gefunden hatte. Und als er in der Schriftrolle des Propheten Jesaja las, von dem, wovon das Musikteam vorhin mit uns gesungen hat, der für uns kam, der sein Blut für uns gab, der geschändet wurde, der starb und auferstand, da schüttelt er den Kopf und Philippus fragt ihn, hey, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er sagt, unverständlich, wie ein versiegeltes Buch. Wie kann ich? Erklär mir, was meinst du dazu? Und dann bringt er ihm die gute Botschaft vom gekommenen Christus, diesem Heiden aus dem Morgenland, diesem Finanzbeamten. Und als er das hört, da geht ihm das Herz auf. Und er sagt, Mensch, wenn das so ist, was hindert es mich, dass ich mich diesem Jesus anschließe, dass ich mich zu ihm bekenne, dass ich mich taufen lasse hier in der judäischen Wüste, in dieser Oase. Und Philippus sagt, nichts hindert dich daran. Jetzt, hier und momentan kannst du das vollziehen. Und dann lässt er seinen Wagen halten mit seinem Begleitpersonal und sagt, er steigt hinunter ins Wasser und lässt sich taufen und bekennt sich und sein Leben zu Jesus und stellt sich auf diesen Felsen. Und jeder, der das getan hat, ist auch eingeladen, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Wenn dein Leben dem gehört, dessen Wort ewig ist und der einhält, was er zusagt, dann darfst du das tun, was dieser Mann damals auch tat. Und wisst ihr, wie seine Geschichte endet in der Apostelgeschichte, Kapitel 7? Er setzte seine Reise tief traurig fort. Nein, ihr schüttelt so den Kopf, das stimmt. Er zog seine Straße fröhlich weiter. So heißt es, und das wünsche ich mir und uns, wenn wir von diesem Gottesdienst nach Hause gehen, dass wir unsere Straße fröhlich und frohen Herzens weiterziehen. Timo wird uns jetzt beim Abendmahl dienen und mit uns das Abendmahl feiern. Amen.